Vater, ich danke dir für Heiner Rust, der heute hier ist, um uns zu dienen mit dem Wort von dir. Ich bitte, dass du ihn erfüllst, dass du ihm Freude gibst, uns hier dein Wort weiterzugeben. Und ich bitte, dass du uns allen miteinander offene Ohren schenkst, auf dein Wort zu hören. Amen.
Das Evangelium ist eine Kraft, die uns verändert. Christus ist die Kraft, die uns verändert. In allen Zeiten hindurch. Jeder von uns kennt Übergangszeiten, wo man merkt, es wird anders, wenn man zum Beispiel Kinder erwartet, Frau ist schwanger und der Mann hofft, dass sie bald nicht mehr schwanger ist, sage ich mal, und dass man dann dem Kind in die Augen schauen kann auch. Das sind Erwartungszeiten, Umbruchzeiten. Wenn man dann älter wird, dann freut man sich auf den großen Umbruch, den wir Christen ja erwarten, dass der Herr sagt, du kannst schon mal kommen. Ja? Bevor ich komme, darfst du schon vorauskommen. Komm zu mir. Man hat das Ziel erreicht. Ich freue mich auf den Tag. Ich ängstige mich nicht davor. Ich hoffe ihn. Ja. Nun, das klingt vielleicht etwas eigentümlich, gerade in diesen Zeiten. Wir denken, wann ist Pandemie vorbei? Wie geht das eigentlich weiter? Und was macht das alles mit uns? Wir haben eben den Predigttext gehört. Und die Gemeinde in Rom, an die dieser Text ursprünglich geschrieben ist, das war eine Gemeinde, die zu dem Zeitpunkt voraussichtlich noch nicht so formiert war wie heute mit Vatikan und allen drum und dran, sondern das waren vor allen Dingen kleine Hausgemeinden. Und diese waren unterschiedlich geprägt. Es gab eine ganze Reihe Menschen aus dem jüdischen Hintergrund, die sich zu Messias Christus bekehrt hatten. Und sie haben nun erwartet, dass die Tora, nämlich die 5 Bücher Mose, auch für alle anderen Christen gelten sollen. Und es gab ziemliche Turbulenzen und Gespräche in der Gemeinde, was man denn nun vom Wort Gottes einhalten solle und was nicht. Im Schwerpunkt der Diskussion standen dabei ethische Fragen. Also wie soll man sich verhalten, damit Gott einen auch richtig segnen kann, so richtig satt? Und was darf man vielleicht auch anders handhaben? Was ist Kultur? Was ist jüdisch? Jüdische Kultur? Und was ist Wort Gottes? Was gilt allen Menschen? Nun, in diesen Übergangszeiten kommt es dazu, dass Menschen sich ziemlich schnell zerstreiten. Wir selber leben zurzeit in einer Übergangszeit. Ich bin davon fest überzeugt, und zwar nicht nur einer kleinen Reformbewegung nach dem Motto, wir machen mal etwas anders, wir singen mal ein paar andere Lieder in der Kirche, wir stellen uns mal ein bisschen neu auf als Gesellschaft. Nein, es gibt eine Transformationszeit, einen epochalen Umbruch, den wir erleben. Und keiner kann sagen, ja, ich erlebe den aber nicht, ist umgelaufen, mich stört das gar nicht, ja. Nein, es ist ein, ich will das gleich nochmal skizzieren, was das für Zeiten sind. In diesen Zeiten ist es enorm wichtig, dass wir Christen uns nicht verzetteln, verlieren in irgendwelchen Themen, die uns natürlich auch ganz wichtig sind. Weil wir denken, daran hängt unser ganzer Glaube und der Segen Gottes hängt da dran. Nein, der Segen Gottes hängt immer an Christus. Das sollten wir uns bewusst machen. Und deshalb ist es wichtig, dass in solchen Zeiten wir uns sammeln vor Christus. Es ist interessant, als in der Reformationszeit, als die neuen großen Reformbewegungen entstanden, etwa 500 Jahre her, gab es ja nicht nur die Lutheraner, es gab auch die Reformierten. Hier oben in der Gegend, glaube ich, gibt es mehr reformierte Kirchen. Und Zwingli damals, einer der Gründer, John Calvin von der reformierten Kirche, hat dann seine ersten Inspektionen ausgesandt. Er hat gesagt, wir müssen mal gucken, ob die sich richtig entwickeln. Die haben sich nämlich ganz schön gestritten. Und die Kernfrage, die er diesen Leuten mitgegeben hat, war die erste Frage: Wie geht es eigentlich Christus in eurer Gemeinde? Diese Frage möchte ich euch auch geben. Es geht nicht darum, wie wir Dinge regeln. Es geht auch nicht, noch nicht einmal darum, welchen hermeneutischen Ansatz wir wählen, um die Schriften auszulegen, möglichst vollmächtig. Nein, es geht darum, ob der Geist Gottes in unserer Mitte Freiheit hat, sodass Christus sich wohlfühlt in uns, bei uns. Es geht nicht darum, ob mir die Lieder gefallen, ob mir die Technik gefällt oder sonst was. Alles Nebensächlichkeiten. Daran möchte ich uns heute erinnern. Die Gemeinde in Rom hat sich fast zerrissen, obwohl sie ohnehin schon zerrissen war. Und dann schreibt Paulus diese berühmten Worte. Und er erinnert einen daran und sagt, wie geht ihr damit um? Seid eins, so wie Christus euch angenommen hat. Gott zur Ehre. Nun, wie lebt man mit Umbruchzeiten, persönlich oder als Gemeinde oder eben die epochalen Veränderungen, die wir heute haben, etwa wenn wir an die ökologischen Verwandlungen denken? Die Kernkrisen des 21. Jahrhunderts betreffen immer den gesamten Globus und nicht nur die Kirche oder nur eine Nation. Deshalb haben wir eine Umbruchzeit, die mindestens so groß oder so vehement ist, wie damals die Zeit, in der dieses geschrieben wurde. Ich bin nun kein Mensch, der gerne mit Umbruchzeiten lebt. Viele möchten gerne, dass es so bleibt oder dass es wieder so wird, wie es mal war. Aber Gott wird nicht so, wie er mal war. Gott ist ständig lebendig. Vor kurzem sagte einer unserer Nachbarn, sagen Sie mal, Sie sind doch Pastor, können Sie mir eine Frage beantworten? Es gibt doch das Alte und das Neue Testament. Und dann gibt es, heißt es ganz zum Schluss in der Bibel, er war bibelkundig, und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Ökologische Krise. Können Sie mir bitte mal erklären, warum hat denn Gott nicht gleich einen neuen Himmel und eine neue Erde gemacht? Was soll denn dieses ganze Rumgeeier hier? Der war ziemlich böse auf Gott. Das war eine sehr kluge Frage. Wie hält Gott es aus mit uns? Warum macht er nicht gleich den Punkt Omega? Warum ist Christus Alpha und Omega? Warum gibt es eine ganze Geschichte in deinem Leben? Warum hast du eine Lebensgeschichte? Warum hat unsere Nation eine Geschichte? Warum hat diese Gemeinde eine Geschichte? Warum hat das Volk Israel eine Geschichte? Weil Gott ein Gott ist, der Geschichte schreibt. Er ist lebendig in deinem Leben und zwar mit jedem Atemzug zu erfahren. Gott ist nicht irgendwie nur früher gewesen, der gute alte Gott. Und er ist auch nicht nur der Gott der Zukunft. Dann wird alles besser, wenn wir das anders machen. Dann wird das alles besser, wenn wir die Turbos einlegen und die ganze Erweckung ausbricht in Deutschland. Nein, wir haben es mit diesem Gott zu tun. Wir müssen mit diesem Gott unterwegs bleiben. Es ist ein und derselbe Gott, der uns in der Bibel bezeugt ist und der uns heute hier begegnen möchte. Nun, es gibt Menschen, die sind also regressiv, es gibt andere, die sind progressiv, es sind wieder andere, die sind depressiv oder was immer man noch sein kann. Viele haben heute zu tun mit Dekadenz, dieses Wort ist auch nicht allen bekannt. Dekadenz bedeutet eigentlich, man lässt es fallen. Man hat keine Hoffnung mehr. Man sagt, es hat alles keinen Sinn mehr. Ich höre auf, ich spiele nicht mehr mit, sagen die kleinen Kinder im Kindergarten. Ich gucke mal zu, ich warte mal ab, mal sehen. Man kann es auch als Lethargie bezeichnen, aber Lethargie ist zu sanft. Dekadenz heißt, du hast keinen Schimmer mehr, für diese Gemeinde zu hoffen, für dich zu hoffen, für diese Welt zu hoffen. Da sagen die Christen, es lohnt überhaupt nicht mehr, für die ökologische Sache sie einzusetzen. In der Bibel steht, Gott wird kommen und ein neuer Himmel und eine neue Erde, die alte wird vergehen. Also sehen wir mal zu, dass er schnell kommt. Möglichst viel Abgase in die Welt rein. Ein bisschen pointiert gesagt. Haben wir Christen dieser Erde, dieser Welt, diesen Menschen nichts weiter zu bieten, als dass diese Erde vergeht? Bibelleser vor, was steht in der Bibel dazu? Ich werde darauf gleich nochmal eingehen. Also das sind die Dinge, die mich sehr bewegen, muss ich sagen. Wir haben so ein kraftvolles Evangelium, so einen wunderbaren Gott in Christus. Und was tun wir? Wir spielen Zanken. Wir spielen mal Streiten. Wer hat Recht? Nur der kommt in den Himmel. Meine Bibelerkenntnis, meine Offenbarung, das ist die wahre Offenbarung. Wie lange muss Gott dieses Spiel ertragen mit seiner Kirche, mit seiner Gemeinde, mit mir? Nun, und in diesem Zusammenhang, das ist mir in diesem Text wichtig, erinnert der Apostel Paulus die Römer an das Wesen Gottes. Ich will uns noch mal zwei Verse herausstellen oder drei, vielleicht kannst du sie einblenden. Der Gott des Ausharrens und der Ermutigung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander. Kommen zwei Stichworte, Ausharren, Metanoia, die Geduld, ein Gott der Geduld, und der Ermutigung steht da, der Paraklese, das ist das, was wir als Seelsorge bezeichnen, des Trostes, übersetzt Martin Luther manchmal. Und da heißt es weiter, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es müssen doch die Pfingstgemeinden sagen, Halleluja oder zumindest Amen, aber wie auch immer, ihr denkt es wahrscheinlich in euch rein. Ja. Also, der Gott der Hoffnung, erfülle euch mit Freude, mit Frieden im Glauben, damit ihr überreich, überfließend, übersprudelnd seid durch die Kraft des Heiligen Geistes. Darum geht es. Und aus Römer 5, Vers 3 bis 5 nochmal, wir rühmen uns auch der Bedrängnis, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Es geht um diese drei großen Themen in Krisenzeiten, die ich mit uns beleuchten möchte heute in dieser Predigt. Halleluja. Das erste ist der Gott der Geduld, dann der Gott des Trostes und der Gott der Hoffnung. An diese Wesenszüge unseres Gottes erinnert uns Paulus mit diesen Texten. Und die können uns helfen. Und zunächst der Gott der Geduld. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sehr viel Geduld mitbekommen haben durch das Elternhaus. Ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es manchen so. Ich mag einfach nicht warten. Ich finde, warten ist überflüssig. Warum soll man immer warten? Bei der Post muss man warten, vor der Ampel muss man immer warten. Das halbe Leben ist warten. Ich habe mal mich angesetzt und wollte ausrechnen, wie lange ich warte im Leben, aber das war mir dann zu langfristig und habe ich gesagt, das höre ich auf. Mein Sohn ist anders geprägt. Wir haben drei Kinder. Unser Sohn ist verhältnismäßig geduldig, finde ich. Eigentlich sehr geduldig. Ziemlich zu viel Geduld manchmal. Gibt es auch. Das könnte sein, wenn der sein Weihnachtsgeschenk kriegt, dass das Ostern noch nicht ausgepackt hat, so ungefähr. Also das ist wirklich extrem, ja. Nun, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Hier geht es nicht darum, dass du was abwartest, sondern das Wort, was hier steht, von der Geduld, hat es mit dem Zuwarten zu tun. Du hoffst etwas. Ich weiß nicht, ob es dir gegangen ist wie mir. Ich war früher... Ich habe drei ältere Schwestern, das ist schon Erlösungsbedürftigkeit für sich, ja. Und wenn dann Weihnachten war, dann standen wir vor der Tür. Ich war als kleiner Junge natürlich als Erster und mein Papa war da drin und klingelte dann, wenn wir reinkommen durften, ja. Und ich weiß, ich zappelte wie so ein kleiner Zappelfilet davor. Hoffentlich geht die Tür auf, hoffentlich. Ich höre es schon, hat noch gar nicht geklingelt, ja. Ich war voller Erwartung, ich höre es schon. Das ist gemeint. Gott hat Erwartung mit dieser Welt. Er ist gekommen, um die Welt zu versöhnen, doch nicht ein paar Christen nur. Nachzulesen Kolosser 1, Vers 20, wer das nicht glaubt. Das heißt, Gott hat einen Riesenplan mit deinem, mit meinem Leben. Es geht nicht nur darum, dass ich eine Heilungskraft erlebe. Ich habe viel Heilung und Wunder erlebt. dass ich Offenbarung habe, dass ich gut durchs Leben komme, nach dem Motto, Gott hat mich reich gesegnet und dann, wenn ich ein hohes Alter habe, jetzt bin ich knapp 70, aber dann bin ich dann vielleicht 100, dann sage ich dann, Herr, ich segne meine Enkel und Nachkommen und ich gehe jetzt heim zu dir. Ja. So sterben ganz wenige. Aber das haben viele so vor Augen. So geht das. Nein, es wird zum Schluss ein ständiges Kämpfen um die Hoffnung. Vergiss das nicht. Die Hoffnung, die ausgegossen ist, die fließen soll. Und dabei spielt der Gott der Geduld eine Rolle. Welche Geduld hat Gott mit dieser Welt, mit dieser Gemeinde hier in den letzten Jahren? Mit dir? Mit mir? Ich habe darüber so viel nachgedacht. Manchmal habe ich gedacht, wenn ich Gott wäre, ich hätte mich schon lange in die Tonne geworfen. Schluss, reicht, es ist genug. Haben genug von Heiner Rust. Brauchen wir nicht mehr diese Welt. Was hat meine Frau für Geduld mit mir? Und meine Kinder und meine Enkel. Und was weiß ich, wer noch alles. Und Gott hat Geduld mit dir. Er schiebt dich nicht einfach weg. Er sagt, Moment mal, der Christus in dir, der ist noch lebendig. Der wird übrigens immer, wenn es gut läuft, immer lebendiger, je schwächer du wirst. Auch interessant. Nun, Gott hat einen Plan mit dir. Konzentriere dich niemals auf das, was nicht ist, was noch nicht ist. Konzentriere dich auf das, was Gott dir gegeben hat, das Angeld des Heiligen Geistes. Er lebt in uns. Schau dich doch hier um. Schau mal neben dir diesen Menschen an. Da sitzt doch irgendwo einer. Schau mal jetzt nicht mich an. Wenn du zu Hause an den sogenannten Gerät sitzt, guckst du einfach mal einen anderen vielleicht in die Augen. Und dann sagst du, in dem liebt auch Christus, ich hätte es kaum für möglich gehalten. Ja. So ungefähr. Also das ist das, weil Gott hat wirklich Geduld mit Gott. Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Geduld kann man nicht mal so sagen, ach, ich habe die Gabe der Geduld bekommen. Nein, Gaben des Geistes empfangen wir, aber die Geduld muss heranreifen in der Nachfolge Christi. Bei manchen verkümmert sie mit dem Alter und bei manchen wird sie größer. Was wächst in deinem Leben? Auch im Gebet, wenn du betest. Ich habe es dem Herrn schon gesagt, nach dem Motto, mein Gebet ist eine Informationsveranstaltung vor Gott. Das hat Gott nicht gewusst. Ich habe ihnen eine Information gegeben, das reicht. Nein, Gebet ist ein ständiges Dranbleiben. Wie ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen. Das ist es. Geduld wird genährt durch die Verheißungen der Heiligen Schrift. Nicht durch das, was du dir vorstellst. Geduld ist verkörpert in Christus. Was erwarten wir? Nun, was erwarten wir für die Gemeinde hier? Ich erwarte schon einen großen Umbruch und Aufbruch in den Kirchen. Die Kirchen werden sich rasant verändern müssen. Und zwar nicht nur die Großkirchen, sondern auch die Freikirchen und die ganz Neuen, die gerade sich erneuert haben. Ja, so nach dem Motto, wir sind der letzte Hit. Es wird einen Umbruch geben, wir werden manches neu nachbuchstabieren. Das Evangelium bleibt. Die Kultur, wie wir Gemeinde präsentieren in unserer Zeit oder in der Zukunft, die wird sich verändern. Und das mag mancher nicht hören. Der sagt, nö, das sehe ich nicht ein, das will ich nicht. Okay, du musst nicht mitspielen. Keiner muss da mitspielen. Gott sammelt sich seine Leute. Und sein Reich wird kommen. Und es wächst. Und es wird nicht geringer werden. Ich bete jeden Tag, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich erwarte nicht, dass wir zum Schluss alle in Erdlöchern sitzen und sagen, Herr, komm bald. Nach dem Motto, die Christenheit ist so gering geworden, man muss sie mit der Lupe suchen. Was wäre das für ein Gott? Was hast du für eine Eschatologie? Du weißt nicht, was das ist. Die Lehre von den letzten Dingen. Was erwartest du? Nun, ich kann dich heute nur ein bisschen provozieren. Aber es gibt zum Beispiel in der Bibel eine Passage, die viele, viele Christen überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Weil sie so kompliziert ist, da haben sich ja auch wieder Christen dran rumgestritten. Karl Barth, einer der bekanntesten Theologen, hat gesagt, wenn du nicht einen Funken von dieser Lehre hast, von der ich gleich spreche, dann hast du überhaupt keine Ethik. Ich spreche von dieser Erwartung, die Blumhardt hatte, der mit Dämonenaustreibung zu tun hatte. Ich spreche von dieser Erwartung, die die schwäbischen Pietisten hochgehalten haben. Es ist die Erwartung des Chiliasmus. Was ist das? Das tausendjährige Reich, hat man es früher genannt. Der Begriff ist etwas verbraucht. Also diese Zeitepoche, Offenbarung Kapitel 20, das ist nur eine kurze Passage, aber sie ist hochkarätig, wichtig für diese Zeit. Sie besagt nämlich, dass Gott hier auf dieser Erde, auf diesem Planeten, messianische Zustände schaffen wird. Und das verbindet uns mit allen Juden, diese Erwartung. Die Juden warten auf den Messias, wir warten auf den wiederkommenden Messias. Ist ein und derselbe. Und dann wird es hier auf der Erde, heißt es in der Schrift, nachzulesen, Offenbarung 20, ihr habt alle Bibeln, schlagt nach. Da wird es hier paradiesisch zugehen. Ja, das habe ich immer überschlagen. Ich wollte gleich in den Himmel hüpfen. Ich sage, was willst du hier noch so ein Vorprogramm machen auf der Erde? Das ist dann aber wirklich erweckliche Zeit. Hast du diese Erwartung überhaupt noch? Ich möchte dich daran und uns daran erinnern. Nun müssen wir ein bisschen flotter machen. Jetzt kommen wir zum Gott des Trostes. Der Gott des Trostes. Auch der ist wichtig. Trost braucht man, wenn man keinen Ausweg mehr sieht. Es gibt Situationen im Leben, man nennt es Agonie, die Ratlosigkeit, die sich rumzelebriert in manchen Leitungsgremien bis in die höchsten Parlamente hinein. Wir zelebrieren Agonie, Ratlosigkeit. Wir wissen nicht die Lösung, weder für unsere Nation noch für die globalen Herausforderungen. Wir probieren aus. Wir gucken, was wir machen können. We do our very best. Wir machen das Beste draus. In solchen Zeiten ist es fast unerträglich, wenn Leute mit Pauschallösungen kommen. Die Probleme, die wir haben, sind absolut komplex. Das heißt, komplexe, in sich verwobene Themen, die kriegst du nicht damit auseinander, dass du an einem Strick drehst, sondern dann wird es immer fester. Und dann entsteht Perplexität. Perplex heißt, ich krieg's nicht mehr auseinander. In dieser Zeit ist der Trost wichtig. Paraklese, der Beistand, der Heilige Geist ist übrigens der Parakletos, der Beisteher, der Tröster. Er ist da, obwohl du nicht alles verstehst. Er wird dir nicht erklären, warum du das Leid mitmachst, was du vielleicht gerade tragen musst, persönlich. Aber er steht dir bei. Er wird dir auch nicht erklären, warum das sich alles so schräg entwickelt, aber er ist gegenwärtig. Er spricht Worte der Zukunft in dein Leben. Er erinnert dich, das ist typisch Heiliger Geist, an die Verheißung Gottes. Er gießt den Geist der Hoffnung neu in dein Leben und den Geist der Liebe aus. Das ist Trost. Er kommt uns so nah, dieser Gott des Trostes. Er antwortet nicht auf deine Fragen, die du ihm stellst, aber er redet. Es gibt Leute, die sagen, Herr, ich möchte wissen, soll ich das, soll ich das, soll ich das? Legen ihm einen ganzen Katalog vor, was Gott ihm alles sagen soll. Und Gott sagt, möchtest du eigentlich wissen, was ich dir sagen möchte? Ich habe viel auf dem Herzen für dich. Ja, dann rede doch, dann rede doch. Und dann redet Gott und wir verstehen nur Bahnhof, weil unser Herz nur bei uns ist. Wir sind überhaupt nicht beim Herrn. Wir befassen uns in unseren Gebeten mit uns selbst. Kannst du dir vorstellen, was das mit Gott macht? Kannst du dir vorstellen, den liebsten Menschen, den du hast, und wenn der mit dir redet, spricht der immer nur über sich? Wie mag es Gott gehen? Der Gott des Trostes, er steht dir bei. Er ist dir nah. Er kommt dir wirklich ganz nah, besonders in Zeiten der Not. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 3 bis 7 wird von diesem Gott des Trostes die Rede. Ich habe kürzlich ein Buch rezensiert von Boris Cyrilnik. Das ist ein Hirnforscher, kann man sagen. Und er ist der Vater der Resilienz. Also er hat erforscht, was in einem Menschen vorgeht, der sehr viel Elend und Leid erlebt hat und trotzdem gestärkt aus diesem Leid hervorgeht. Man hat ihn dann vor einigen Jahren gebeten, er solle nach Afrika gehen mit seinem Team. Er hat ein großes Team gehabt, er ist schon hochbetagt und sollte untersuchen, welche Kindersoldaten, fürchterliches Projekt, eigentlich überlebt haben in den großen Kriegen dort. Wir setzen Kindersoldaten ein. Alles muslimische Kinder. Die hat er untersucht, er ist jüdischer Abstammung. Und er hat sie alle befragt und er kommt zu einem in diesem Buch, das Buch heißt Glaube, kommt er zu dem Resultat, alle diese Kinder haben folgende Antwort gegeben. Sie haben Trost bekommen, wenn sie in eine christliche Kirche gingen. Sie haben nichts verstanden, was da lief. Der Gott des Trostes. Nun, ein Freund von mir hat ihn dann interviewt und sagt, sind Sie denn jetzt Christ geworden? Deshalb sagt er, noch nicht. Er ist auf dem Weg. Gott ist im Leiden erfahrbar. Paulus bringt es auf den Punkt, was ich am Anfang sagte, im Vers 5, die Slipsis, die Zerreißproben, die Bedrängnisse, sagt Luther, sie werden uns nicht die Hoffnung rauben. Denn die Liebe Gottes ist hineingegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Der Gott des Trostes, der Mensch der Zukunft, die Gemeinde der Zukunft ist eine Gemeinde, in der man Trost erlebt. Es ist nicht die Gemeinde, in der man Mitarbeit sucht. Es ist auch nicht eine Gemeinde, in der man Unterhaltung braucht, sondern Trost. Dieser Gott des Trostes sei allen nahe, die heute nach Trost schreien. Nun, ich will uns noch den letzten Aspekt, das ist nicht der letzte, vielleicht ist es sogar der wichtigste, der Gott der Hoffnung. Diese Hoffnung, die in uns hineingegossen ist. Was ist das? Diese Hoffnung, die nie zu Ende geht, die ein Ziel hat. Diese Hoffnung ist verbunden damit, dass wir erkennen, dass dieser Gott loslassen kann. Ist nochmal ein wichtiger Punkt. Christus ist die Verkörperung dieses Gottes. Und wenn es eine typische Handbewegung für diesen Gott gibt, dann sieht sie so aus. Er lässt los. In der jüdischen Theologie des Mittelalters, gibt es dafür einen Ausdruck, Simsum heißt das. Eigentlich heißt es, Gott zieht den Bauch ein. Ja. Er nimmt sich zurück. Er nimmt sich zurück, damit die Hoffnung fließt, damit du dich ganz auf ihn verlässt, dass du eine Hoffnungsträgerin wirst in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, für deine Nachbarn. Sie sagen, das ist ein Mensch der Hoffnung. Wenn ich mit dem spreche, bin ich nachher aufgebaut, als hätte ich einen Cowboy-Film geguckt. Das sind Menschen der Hoffnung. Spuren der Hoffnung, Pfade der Hoffnung zu legen in dieser Welt. Dazu ist die Gemeinde da, Gemeinde der Hoffnung. Nun, ich will an dieser Stelle jetzt einmal schließen. Der Gott der Hoffnung, das will ich hier noch ergänzen. Wenn dieser Geist in uns fließt, dann passiert etwas ganz Interessantes. Freude. Wo es Evangelium ist, sind keine langen Gesichter. Ich bin so erlöst, das hält keiner aus. Also ich bin wirklich ernsthaft erlöst. Ja. Und das brauchst du auch. Ja, okay, dann sagen die Leute, tschüss. Ja. Bis in die Physiognomie hinein, also in dein Gesicht hinein, in das Strahlen. Früher hat man die Heiligen gemalt mit dem Heiligenschein. Ja? Ich weiß nicht, ob es so schlimm sein muss, aber zumindest heißt es, dass wir verwandelt werden. Wir haben eine Metamorphose, eine Umwandlung. Wenn wir uns auf diesen dreieinen Gott konzentrieren, werden wir verwandelt in sein Bild. Ich weiß das, ich habe das hier und da schon mal erzählt. Ich war auf einer Riesenparty bei uns in der Gemeinde, damals in Hannover, Hochzeit. Die haben so viel geheiratet, das sieht kein Schwein mehr aus, ein Pastor auch nicht. Meine Kinder, die sagten, müssen wir heute wieder zur Hochzeit, jeden Samstag zwei, drei Hochzeiten. Und wir waren auf so einer Riesenparty, vor Corona-Zeit natürlich. Und dann kriegte ich einen Anruf, dass eine der Säulen der Gemeinde, ein wirklicher lieber Bruder, im Sterben liegt. Ich bin sofort hin, er wollte mich nochmal sehen. Und ich ging zum Krankenhaus, öffnete die Tür, war bei vollem Bewusstsein, strahlte mich an, er konnte nicht mehr so gut sprechen. Ich habe ihm sein Lieblingslied oder meins auch gesungen, wir hatten das Gleiche. Und dann habe ich es gesungen. Dann habe ich nochmal einen Psalm mit ihm gebetet, ihn gesegnet. Und er hat ein Segenswort zu mir gesprochen und hat mich angestrahlt. Dagegen war alles blass, was ich auf der Hochzeitsfeier erlebt habe. Aus den Augen eines sterbenden Mannes. Wenige Zeit später war er beim Herrn. Das ist Freude pur. Das ist Leben pur. Und das ist durch den Geist in unseren Herzen angelegt. Also lass es sprudeln. Lass es doch sprudeln. Du lebst doch noch, oder? Okay. Amen.